Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Olaf Barth, zunächst die Nachrichten. Der Europäischen Kommission erscheint die bisherige Verhandlungsweise der tschechischen Seite im Bereich Hüttenwesen als Verzögerungstaktik. Deshalb droht der Tschechischen Republik, dass das Kapitel Wirtschaftswettbewerb der Beitrittsverhandlungen nicht geschlossen wird und sie damit auch nach einem EU-Beitritt nicht eine Krone staatliche Subvention in die Stahlwirtschaft stecken darf. Der Chefunterhändler der Europäischen Kommission für die Tschechische Republik, Rutger Wissels, warnte, falls man sich in Prag nicht bald entscheide, werde es zu spät sein. Am meisten störe ihn und seine Kollegen, dass die Kommission von den Tschechen nicht als Partner, sondern als Schikane angesehen werde, äußerte Wissels am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Prag wolle einfach nicht verstehen, dass der Stahlsektor nur dann überleben könne, wenn man ihn restrukturiere, nur dann dürfe es auch eine staatliche Subvention geben. Die Restrukturierung des Hüttenwesens verlange Brüssel aber schon seit 1996, fügte der EU-Unterhändler hinzu. Um die tschechisch-brasilianischen Beziehungen zu vertiefen, weilt derzeit der brasilianische Senatspräsident Ramez Tebet in Prag, wo er sich mit seinem tschechischen Pendant Peter Pittard trifft. Außerdem stehen Gespräche mit Staatspräsident Václav Havel und mit Abgeordnetenchef Václav Klaus auf dem Programmplan. Tebet ist der erste brasilianische Vertreter, der seit der Gründung der Tschechischen Republik zu einem offiziellen Besuch angereist ist. Den tschechischen Polizei- und Sicherheitskräften fehlt es im Kampf gegen Terrorismus und Verbrecherbanden an einer standardisierten Ausrüstung. Deshalb wird der tschechische Innenminister Stanislav Gross auf der heutigen Regierungssitzung 625 Millionen Kronen aus dem Staatsbudget zur Behebung dieses Mankos beantragen, hieß es am Montag aus dem Innenministerium. Die tschechische Sparkasse Česká spořitelna will den nicht-kommunistischen Parlamentsparteien des Landes, der Sozialdemokratischen Partei ČSSD, der Demokratischen Bürgerpartei ODS sowie der Koalition aus Christdemokraten und Freiheitsunion Demokratischer Union eine Spende von je 2,5 Millionen Kronen für den bevorstehenden Wahlkampf zukommen lassen. Vertreter kleinerer Parteien äußerten am Sonntag ihre Verwunderung darüber, dass von Seiten des genannten Kreditinstituts nur drei und nicht alle demokratischen Parteien unterstützt werden sollen. Mehr zu diesem Thema erfahren Sie gleich in unserem Tagesecho im Anschluss an die Nachrichten. Ungewöhnlichen Nachdruck auf die sogenannten Benesch-Dekrete legt der Entwurf zum Bericht über den Stand der Erweiterungsverhandlungen, den der Außenpolitische Ausschuss des Europäischen Parlaments heute behandeln wird. Insbesondere wird darin über den diskriminierenden Charakter der Dekrete, die Notwendigkeit ihrer Aufhebung sowie über deren rechtliche, aber auch politischen und moralischen Folgen spekuliert. Soweit die Meldungen. Durch das Tagesecho führt sie nun Lothar Martin.
Herzlich willkommen zum Tagesecho von Radio Prag. Auch in Tschechien haben wir ein kühles und verschneit verregnetes Wochenende hinter uns. Nichtsdestotrotz gibt es über Themen zu berichten, die dieser Tage hierzulande heiß diskutiert werden. Zwei davon haben wir für Sie vorbereitet. Das tschechische Bankhaus Česká spořitelna ruft mit ihrer Absicht, die drei nicht-kommunistischen Parlamentsparteien im bevorstehenden Wahlkampf finanziell zu unterstützen, Verwirrung und kontroverse Debatten hervor. Und bei der deutsch-tschechischen Konferenz in Jihlava, den sogenannten Iglauer Gesprächen, stand diesmal die Sichtweise der Medien zum jeweiligen Nachbarland im Vordergrund der Diskussion. Dies und unsere Sendereihe heute am Mikrofon hören Sie in den nachfolgenden Minuten, zu denen ich Ihnen gute Unterhaltung wünsche. Auf eine Spendengeldsumme in Höhe von 2,5 Millionen Kronen können sich drei tschechische Parteien freuen, die die größte Chance haben, nach den Parlamentswahlen im Juni ins Abgeordnetenhaus zu gelangen. Der großzügige Sponsor ist das Bankhaus Česká spořitelna. Markéta Maurová berichtet.
Die Sozialdemokratische Partei ČSSD, die Demokratische Bürgerpartei ODS sowie die Koalition aus Christdemokraten und Freiheitsunion Demokratische Union erhalten eine Spende für den bevorstehenden Wahlkampf, kündigte die Sparkasse am Freitag an. Die Ansichten darüber, ob die Annahme einer solchen Spende erlässlich ist, gehen auseinander. Der ODS-Parteivizevorsitzende Ivan Langer sieht daran nichts Bedenkliches und ist der Meinung, dass seine Partei diese Spende annehmen sollte. Demgegenüber erklärte der Vorsitzende der Sozialdemokraten Wladimír Špidla, noch keine ausgeprägte Meinung zur Absicht des Bankhauses zu haben. Vertreter kleinerer Parteien äußerten ihre Verwunderung darüber, dass von Seiten des genannten Kreditinstituts nur drei und nicht alle demokratischen Parteien unterstützt werden sollen. Die Kommunisten wiederum vertreten den Standpunkt, dass politische Parteien kein Geld von ausländischen Wirtschaftssubjekten annehmen sollten. Die Aktienmehrheit an der Česká spořitelna wird von der österreichischen Erste Bank Sparkassen erhalten. Das Bankhaus selbst begründet seine Entscheidung mit der Unterstützung des gesunden politischen Milieus in der Tschechischen Republik. Die Sprecherin Klára Gajdušková dazu. Die Česká spořitelna braucht für ihre Unternehmenstätigkeit ein stabiles demokratisches Milieu, in dem Menschenrechte eingehalten werden, in dem das Rechtsmilieu gestärkt wird, in dem die Bedingungen für eine Marktwirtschaft geschaffen werden, sowie ein Milieu, das eine Garantie dafür gewährt, dass die Tschechische Republik EU-Mitglied wird. Wir betrachten daher diese Spende als eine Unterstützung des gesunden politischen Milieus. Wir haben sie dabei öffentlich bekannt gegeben und wir verteilen die Finanzmittel den politischen Parteien in gleichem Maße. Ich glaube daher, dass vom Verwachsen der Politik und Wirtschaft keine Rede sein kann, soweit Gajdušková. Anderer Meinung sind einige Politologen und Kommentatoren. Der Politologe Wladimír Doležal dazu.
Also ich finde es als eine verhältnismäßig gute Investition, der es ist sehr wahrscheinlich, dass zwei von diesen drei Parteien in die Regierung gelangen nach der Wahl, nach den Wahlen. Und ich glaube nicht, dass die Absicht der tschechischen Sparkasse ist, die Politik zu korrumpieren. Aber wenn man schon eine solche Gabe zur Verfügung stellt, dann bedeutet es, dass hier eine gewisse Bindung, eine gewisse Verpflichtung entsteht, ob man es will oder nicht. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr unglücklich. Es führt zum Zusammenwachsen der Politik und der Wirtschaft. Das ist meiner Meinung nach ist es äußerst eine äußerst unglückliche Lösung.
Sie haben sich für eine ganz andere Art der Finanzierung von Parteien ausgesprochen. Wie würden Sie sich eine korrekte Finanzierung vorstellen?
Also ich sehe es, dass es in einem postkommunistischen Land, wo eine große Gefahr droht, immer, dass sich die wirtschaftlichen und politischen Interessen zusammenwachsen, ist meiner Meinung nach ist die einzige korrekte Möglichkeit, dass die Parteien ausschließlich vom Staat finanziert sind. Das schließt dann jeden Nebeneinfluss, ungesunden Nebeneinfluss aus.
Im Rahmen der deutsch-tschechischen Konferenz, die am Sonntag im mährischen Nilava-Iglau zu Ende ging, weilte auch der Vorsitzende der sudetendeutschen Landsmannschaft Bernd Posselt in der Tschechischen Republik. Große Beachtung hierzulande fand dabei sein Auftritt in der Diskussionssendung Naostro der öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalt Česká televize. In dieser Sendung entschuldigte sich Posselt bei den tschechischen Bürgern für die schreckliche Zeit des Nationalsozialismus und für die Sudetendeutschen, die daran Anteil hatten. Für mich ist der Nationalsozialismus und alles, was mit ihm zusammenhängt, eines der ungeheuerlichsten Verbrechen des 20. Jahrhunderts. Als Vorsitzender der sudetendeutschen Landsmannschaft muss ich das tschechische Volk daher um Verzeihung bitten für diese schändlichen Taten, die das verbrecherische Regime ausgeübt hat, sagte Posselt zu den tschechischen Fernsehzuschauern. In der gleichen Sendung erklärte Posselt aber auch, dass die Nachkriegsdekrete des damaligen tschechoslowakischen Präsidenten Edvard Beneš seiner Meinung nach einen rassistischen Charakter hätten, da sie vom Gedanken der kollektiven Schuld ausgingen. Die Ungarn und Deutschen werden in den Beneš-Dekreten kollektiv als Volksgruppen bezeichnet, unabhängig von ihrer persönlichen Schuld, sagte Posselt in der Fernsehsendung. Posselt bekräftigte in diesem Zusammenhang seine schon früher geäußerte Meinung zu den Beneš-Dekreten. Danach sollte die Europäische Union auf deren Aufhebung bestehen, falls sich herausstellen sollte, dass die Dekrete nicht im Einklang mit den EU-Rechtsnormen stünden. Im aktuellen Entwurf zum Bericht über den Stand der Erweiterungsverhandlungen, der dieser Tage vom Außenpolitischen Ausschuss des Europäischen Parlaments behandelt wird, nehmen die sogenannten Beneš-Dekrete auch einen ungewöhnlich breiten Raum ein. Insbesondere wird darin über den diskriminierenden Charakter der Dekrete, die Notwendigkeit ihrer Aufhebung sowie über deren rechtliche, aber auch politischen und moralischen Folgen spekuliert. Im Zuge einer besseren Verständigung zwischen Tschechen und Sudetendeutschen beabsichtigt die Sudetendeutsche Landsmannschaft, im Sommer ein von ihr betriebenes Kontaktzentrum in Prag zu eröffnen. Die entsprechenden Vorbereitungen dazu sollen nach Ostern in die Wege geleitet werden. Wie bereits erwähnt, fand vergangenes Wochenende schon zum 11. Mal das tschechisch-deutsche Dialogforum in Jihlava Iglau statt. Das von der Sudetendeutschen Ackermann-Gemeinde und der Bernhard-Bolzano-Stiftung veranstaltete Symposium ist dabei vielleicht das prominenteste seiner Art. Die Hintergründe liefern Silja Schultheiß und Lena Knepple.
10 Jahre nach Abschluss des deutsch-tschechoslowakischen Nachbarschaftsvertrags sollte Bilanz gezogen und beleuchtet werden, welches Bild tschechische Medien von Deutschland transportieren und welches deutsche Journalisten von der Tschechischen Republik zeichnen. Wegen der anstehenden Wahlen in beiden Ländern hatte man bewusst darauf verzichtet, Politiker einzuladen, und so diskutierten deutsche Journalisten unter tschechischer Leitung und tschechische unter deutscher teilweise äußerst kontrovers über die mediale Behandlung des Nachbarlandes.
Dass es deutsche Auslandskorrespondenten in der Tschechischen Republik schwer haben, eine breite Palette an Beiträgen in den Medien ihres Landes unterzubringen, darüber waren sich die Teilnehmer der Podiumsdiskussion, Vertreter deutscher Zeitungen sowie Rundfunk- und Fernsehsender klar einig. Zu groß der Wunsch nach Sensationen und Konflikten und zu wenig exotisch, zu normal die Themen des tschechischen Alltags, als dass man damit das Interesse einer breiten deutschen Leserschicht hervorrufen könnte. Christoph Schäffer, ARD-Rundfunkkorrespondent in Prag, plädierte trotzdem oder gerade deshalb dafür, Alltagsthemen eine größere Bedeutung in der Berichterstattung einzuräumen und illustrierte an einem Beispiel, dass diese manchmal eben doch von Interesse sein können.
Eine Ausnahme gibt es, und das ist ein Punkt, auf den ich auch in meiner Arbeit immer wieder zurückkomme. Das Interesse deutscher Jugendlicher an einer Eishockeyschule in Marienbad. Und das ist einer der wenigen Punkte, wo man merkt, da ist auch den Deutschen bekannt, im Eishockey sind die Tschechen einfach Weltklasse. Sie sind es sicher auch in vielen anderen Bereichen, aber zumindest beim Eishockey oder allgemeiner gesagt beim Sport wird so etwas respektiert. Deshalb denke ich, ist ein Teil der Aufgabe der Medien, auch wenn wir da vielleicht nicht sozialtherapeutisch denken sollten, so etwas wie eine Serie von tschechischen Helden zu zeigen. Einfach zu zeigen, in diesem und jenem Gebiet sind Tschechen klasse. Und insofern ist ein Ereignis wie das Spiel Borussia Dortmund gegen Slovan Liberec in gewisser Weise, ich sage es jetzt mal so provokant, wesentlich interessanter als jegliche Diskussion über die Beneš-Dekrete.
Karl-Peter Schwarz, Prager Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, hielt dem Folgendes entgegen und nahm damit das dominierende Thema beider Podiumsdiskussionen vorweg.
Ich verstehe seit 10 Jahren etwas bei diesen deutsch-tschechischen Dialogveranstaltungen nicht. Und zwar, dass jedes Mal gesagt wird, dass über das eigentliche Thema, das die deutsch-tschechischen Verhältnisse unterscheidet von den Beziehungen zu allen anderen Staaten, nämlich das Thema der Entwicklung nach 1945, der Vertreibung, nicht behandelt werden soll oder am Rand behandelt werden soll. Nur bitte, das ist halt nun einmal das zentrale Thema. Und dass die Medien das aufgreifen, scheint mir völlig logisch zu sein. Die Diskussion, die wir hier jetzt haben über die Beneš-Dekrete, ist zu 90% eine tschechische, eine innertschechische Diskussion. Die bilaterale Dimension dieses Problems ist relativ marginal, spielt keine besondere Rolle, auch nicht im Zusammenhang mit dem EU-Beitritt. Und da kommt jetzt der nächste Punkt, der mich bei tschechisch-deutschen Dialogveranstaltungen auch stört. Das ist schon mal der Begriff des Dialogs. Dialog unterstellt, dass zwei Stimmen miteinander reden. Eine deutsche Stimme und eine tschechische Stimme. Als gäbe es so etwas wie einen tschechischen Standpunkt und einen deutschen Standpunkt. Bitte, das ist eine reine Mystifikation. Das ist absoluter Schwachsinn. Das ist nicht so. Ich kenne genügend Leute, genügend Tschechen, habe viele Freunde, mit denen ich mich hervorragend über das Thema der Nachkriegsentwicklung von 1945 verstehe, und zwar quer durch die politischen Lager, von links bis rechts. Und ich kenne sehr viele Deutsche und Österreicher, mit denen ich überhaupt nicht verständigen kann über dieses Thema.
Dass sich in der tschechischen Diskussion über das Deutschlandbild, die Rolle der Medien und nicht zuletzt die sogenannten Beneš-Dekrete in der Tat ein breites Meinungsspektrum herauskristallisiert hat, darüber konnte man sich in dem zweiten Teil der Diskussion unter tschechischen Journalisten unschwer überzeugen. So äußerte sich beispielsweise Petr Uhl, Kommentator der Zeitung Pravo, äußerst kritisch über den Umgang mit der tschechisch-deutschen Geschichte in den tschechischen Medien, denen er hier eine wichtige Vermittlerrolle beimaß. Seiner Meinung nach spiegeln diese vor allem in den letzten Monaten allerdings mehr Politikermeinungen wider als die Meinung der Menschen im Land. Die Folge? Es entstehen diverse Stereotypen. Uhl kam zu dem Schluss, dass es den tschechischen Medien hinsichtlich der im Moment brennendsten Frage, der Beneš-Dekrete, vor allem an ausgewogenen Rechtsanalysen mangele, zu sehr Sensationen und Widersprüche gesucht und zu wenig differenziert werde. Einigkeit herrschte unter deutschen und tschechischen Journalisten darüber, dass man Premier Miloš Zeman für seine umstrittenen Äußerungen letztlich dankbar sein könne. Die Tatsache, dass Zeman schon lange für seine negative Haltung gegenüber Journalisten bekannt sei, habe die Reaktionen auf seine Äußerungen über sudetendeutsche Vertreibungen Jörg Haider und die Palästinenser nur beschleunigt. Petr Uhl:
Já jsem byl překvapen, že novinářská obec téměř jako jeden celek.
Ich war überrascht, dass sich die Journalistengemeinde fast in ihrer Gesamtheit gegen Zeman gestellt hat und sich damit auch an die inhaltliche Kritik seiner Äußerungen gemacht hat. Und das hat der tschechischen Gesellschaft zu dieser innertschechischen Debatte verholfen. Und so freuen wir uns alle über die Äußerungen von Miloš Zeman.
Michael Frank, jahrelanger Korrespondent der Süddeutschen Zeitung in Prag, der die Diskussion unter den tschechischen Journalisten moderierte, brachte die Differenzierung in der tschechischen Medienlandschaft und vor allem die zunehmend kritische Haltung der Journalisten gegenüber der politischen Elite auf den Punkt.
Diese Mobilisierungsrhetorik, wenn ich mich an die ersten Jahre der 90er Jahre erinnere, hat sich meistens in den tschechischen Medien oft 1:1 abgebildet oder ist in den tschechischen Medien sogar noch verstärkt worden. Heute stelle ich für meine Person fest, dass die tschechischen Medien genau da nicht mehr mitspielen, sondern sich damit sehr wohl sehr kritisch auseinandersetzen und die Mobilisierungsrhetorik manchen Politikern zum Vorwurf machen.
Soweit für heute vom Tagesecho. In unserem Programm geht es nun weiter mit der Sendereihe Heute am Mikrofon.
Heute am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute möchte ich Ihnen eine junge Kollegin aus dem tschechischen Rundfunk vorstellen. Ihr Name: Jitka Malková. Mehr über sich wird sie Ihnen nun selbst erzählen.
Ich bin hier in dem tschechischen Rundfunk als Pressesprecher des Rundfunksorchesters angestellt. Ich bin hier seit 2 Jahren und muss sagen, dass ich meine Position hier genieße, weil sich drin meine Träume verbunden haben, also erstens mit der Musik was zu tun haben, dann auch in den Medien mich zu bewegen und dann in einem kulturellen Milieu sich zu bewegen, und das alles ist mir hier gelungen.
Du entstammst ja einer Familie mit einer gewissen Musiktradition. War das für dich eigentlich auch eine Verpflichtung sozusagen, in dieses Metier dann auch zu gehen?
Ja, das stimmt. Meine Familie hat eine reiche Musiktradition, vor allem dank meinem Vater, der Leader oder Primas einer Zimbalkapelle ist. Und von klein auf waren wir auch mit meiner Schwester nicht nur gezwungen, sondern haben gewollt zu singen. Und wenn du dich fragst, ob wir uns verpflichtet fühlen, dann würde ich sagen, dass es nicht das richtige Wort ist, dass wir eigentlich die Musik lieben. Und deswegen ist das nur angenehm und keine Pflicht.
Also man hört schon raus, du bist Musikerin durch und durch. Und du bist außerdem Violinistin, hast ein Studium der Musikwissenschaften abgeschlossen und auch der Musikpädagogik. Und dann bist du nach Prag gegangen und dann hast du erstmal ganz was anderes gemacht.
Ja, ich bin nach Prag eigentlich deswegen gekommen, dass ich eine Arbeit auf dem Außenministerium bekommen habe. Das war sowas wie ein Traum, wie das sind wir bei diesem Wort, so wichtigem Wort im Leben. Aber nach einem halben Jahr habe ich kennengelernt, dass diese Arbeit für mich überhaupt nicht ist, weil es war zu bürokratisch und überhaupt nicht kreativ. Ich habe mich dort wie im Gefängnis gefühlt, ein bisschen. So musste ich den Mut fassen, nach einem halben Jahr diese Arbeit zu verlassen. Aber ich glaube, ich habe gute Entscheidung getroffen.
Und dann hast du den Mut jedoch aufgebracht, in ein ganz anderes Metier zu wechseln. Du warst dann in der Marketingabteilung einer Zeitung Euro, nennst du dich damit?
Ja, genau so ist das. Das war eine ökonomische Zeitung und war das auch ein reiner Zufall, dass ich in den Verlag gekommen bin, der diese Zeitschrift herausgegeben hat. Und ich war da 1,5 Jahre lang. Und natürlich für mich als humanistisch orientierte Person war das nicht so interessant wie zum Beispiel hier in dem tschechischen Rundfunk. Aber ich muss zugeben, dass ich viele nützliche Erfahrungen da gewonnen habe. Und dank dieser Position hatte ich auch die Courage, hier in den Rundfunk zu kommen und meine Arbeit anzubieten, weil ohne diese Erfahrungen, ohne das Wissen, wie es im Marketing und in Reklame funktioniert, würde ich hier nicht kommen.
Wie kam es denn dann dazu, dass du deine Bestimmung sozusagen gefunden hast, nämlich hier im Rundfunk als Pressesprecherin?
Ja, das habe ich so ein bisschen frech, würde ich heute sagen. Ich habe immer die Rundfunksymphoniker auf ihren Konzerten besucht und bewundert. Und nach einem solchen Konzert war ich zum Chefdirigenten Wladimír Válek gekommen und ihn gefragt, ob er mich vielleicht in seiner Konzertabteilung brauchen würde. Ich wollte einfach nahe der Musik stehen. Und wir haben so darüber diskutiert. So eine Position konnte er mir nicht anbieten. Aber dann haben wir zusammen nachgedacht und darüber gesprochen, dass dieses große Orchester, das mehr als 100 Mitglieder hat, hat keine Person, die für seine Propagation sich kümmert. Und deswegen haben wir diese Stellung hier eingerichtet. Also Herr Chefdirigent und ich.
Das heißt, du hast dir deinen Arbeitsplatz selbst geschaffen, ja, beim Rundfunk.
Genau.
Und vielleicht kannst du den mal näher beschreiben. Was gehört denn so zu deinen Tätigkeiten?
Ja, neben der Propagationstätigkeit, wie zum Beispiel Druck von den Programmen und von den Postern und anderen Angelegenheiten, wie zum Beispiel auch die Webseiten, bemühe ich mich natürlich möglichst viel die Leute von den Aktivitäten unseres Orchesters zu informieren und das in einer attraktiven Form zu machen. Also auch mittels den Gesprächen mit einzelnen Mitgliedern, also nicht nur mit den Solisten und Dirigenten, sondern auch mit den Personen, die sozusagen nur im Orchester spielen. Aber das sind oft ganz interessante und musikalisch sehr begabte Personen. Und das lohnt sich immer, mit diesen Leuten sich zu treffen, mit ihnen sprechen über ihre Wege zur Musik und über ihre momentane Aktivitäten. Es interessiert mich persönlich und ich hoffe, dass ich es so schreiben oder im Rundfunk sagen kann, dass es auch für die Hörer zum Beispiel irgendwie interessant sein kann.
Und dazu muss man ja auch noch erklären, für die deutschen Hörer vielleicht, die nicht ganz so damit vertraut sind, das Orchester des tschechischen Rundfunks ist ja ein wirklich bedeutendes Orchester in Tschechien.
Ja, das stimmt. Wir waren schon im Jahre 1926 gegründet, also 3 Jahre nach dem Beginn der Rundfunksendung des tschechischen Rundfunks. Nur für die deutschen Hörer würde ich sagen, dass sie sicher die tschechische Philharmonie kennen, dann vielleicht unseres Orchester und dann vielleicht noch das Orchester der Hauptstadt Prag. Und diese 3 Orchester sind die bedeutendsten Orchester, das symphonische Orchester in Prag und auch, würde ich sagen, in diesem Staat.
Und ihr reist ja auch viel mit dem Rundfunkorchester. Steht da auch mal wieder eine Reise nach Deutschland an zum Beispiel?
In München sind wir oft Gäste, auch in anderen deutschen Städten. Was jetzt aktuell war das Tournee nach China am Ende des vorigen Jahres. Und oft sind wir auch die Gäste in Japan, da waren wir schon 6 Mal. Was in diesem Jahr noch vorsteht, das ist 2 Mal Frankreich, vielleicht nochmal China. Das ist noch alles in Behandlungen. Also immer öfter sind wir Gäste auf den ausländischen Bühnen.
Viel zu reisen, das bedeutet auch viel Arbeit für dich und das natürlich nicht nur auf den Reisen, sondern auch hier. Und bleibt denn da noch Zeit für deine Hobbys wie Musizieren, Singen, Tanzen?
Ja, Tanzen, damit ist schon Schluss. War aktuell, als ich noch in Uherský Brod, das ist eine kleine Stadt in Mähren, gewohnt habe. Aber das Singen, das betreibe ich jeden Tag eigentlich. Ich muss mir immer singen, das ist eine Hygiene für mich, würde ich sagen. Und ich möchte das auch ein bisschen aktiver machen, mich diesem Singen und den mährischen Liedern und der Musik aus meiner Region mehr widmen. Also ich habe vor, aber das ist noch heimlich, das sagen wir nur den Deutschen hören. Ich möchte einige Musiker finden und hier eine Kapelle zu haben.
Da sind wir auch schon gleich bei deinen Zukunftsplänen. Und vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mehr erzählen, sowohl was das Rundfunkorchester betrifft, als auch vielleicht darüber hinaus.
Also mit dem Rundfunk, ich würde sagen, ich bin ganz zufrieden damit, wie das läuft. Vielleicht haben wir alle Leute, die in der Kultur arbeiten, ein bisschen Probleme mit dem Raum in den Medien, weil immer sind Politik, Ökonomik, Sport und andere Gebiete oder Fächer besser dran. Aber darum müssen wir uns halt kümmern und auch unsere Kollegen hier im Rundfunk zum Beispiel. Es wäre schön, meiner Meinung nach, wenn wir nicht nur an einer speziellen Station gespielt werden, sondern auch an den anderen, die mehr gehört werden von den jungen Leuten. Und einige Leute sind der Meinung, dass für diese Leute die klassische Musik nicht bestimmt ist. Und ich würde sagen, wenn man sie nicht lässt, diese Musik zu hören, dann können sie die nicht kennenlernen. Also wir sollten auch den Jungen die Chance geben, dass sie sich wählen, was sie hören möchten. Ja, aber sonst, ich glaube, wir haben sehr attraktive Interpreten in der Konzertsaison, sehr gute Musiker in dem eigenen Orchester. Wir haben einen super guten Chefdirigenten, Wladimir Walek, und ich habe keine Sorgen um unser Orchester.
Ein ausgezeichnetes Schlusswort, wie ich finde. Die Zeit ist leider schon wieder um. Noch eine schöne Woche auf den Wellen von Radio Prag wünscht Ihnen Olaf Barth.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Radio Praha vysílá pro posluchače v Evropě od 9 hodin 30 minut světového času na frekvenci 15 255 kHz. Od 18.30, 20.30 a 22 hodin světového času vysíláme pro Evropu na frekvenci 5930 kHz. Pro posluchače v Evropě vysíláme také od 18 hodin 30 minut na frekvenci 7315 a od 22 hodin na frekvenci 9435 kHz. Do Afriky vysílá Rádio Praha v 9 hodin 30 minut, 10 hodin 30 minut a ve 14 hodin 30 minut na frekvenci 21 745 kHz. Do Severní Ameriky vysílá Rádio Praha v 0 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Ve 3 hodiny 30 minut vysíláme na frekvenci 7345, 9435 a 7385 kHz. Do Jižní Ameriky vysílá Rádio Praha v 0 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, ve 2 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz a ve 22 hodin světového času na frekvenci 9435 kHz. V Asii lze naladit Rádio Praha v 10 hodin 30 minut a ve 12 hodin na frekvenci 21